Herzlich willkommen zum Focus on DevOps Podcast und heute haben wir wieder mal eine News-Episode für euch vorbereitet. Schande über mein Haupt, das haben wir leider vorgehabt, eigentlich schon eine Woche vorher aufzunehmen und dementsprechend auch eine Woche vorher zu releasen, aber ihr wisst ja, wie es ist, gerade in der Vorbereitung auf sowas wie die KubeCon hat man es manchmal dann doch irgendwie schwerer, seinen Kalender so unter Kontrolle zu halten, wie man sich das gewünscht hat. Dementsprechend sind wir heute direkt mit auf der KubeCon und können euch daher hoffentlich schon ein bisschen was Aktuelleres erzählen, als das, was wir vor anderthalb Wochen aufgenommen hätten. Mit dabei ist der Jan.
Moin.
Jan, schön, dass du da bist und als Gast vom Focus on Linux Podcast hier quasi, also jetzt nicht als, ne, du weißt, wie ich meine, hier auch mal
Austauschschüler. Ich glaube, die treuesten Fans, ich war in der ersten oder zweiten Folge, war ich auch schon mal hier im Focus on DevOps Podcast dabei. Dann habe ich eine wohlverdiente Pause genommen und bin jetzt mal wieder für eine Special dabei. Genau, freue mich dabei zu sein.
Bist du gut zur KubeCon gekommen?
Ja gut, ich bin gut nach Paris gekommen und dann vom Hauptbahnhof zum Hotel und zur Konferenz, das ist eine andere Geschichte, aber alles in allem gut.
Auch mit dabei, der Mario.
Hi, schön mal wieder hier zu sein. Es ist ja, ich bin ja immer da, wenn KubeCon ist, weil ja. Wir sind ja quasi KubeCon-Inventar. Also ich ziehe dann immer in SVA ein und dann ziehe ich nach der KubeCon aus SVA wieder aus.
Ja, schön. Bist du gut hergekommen?
Ja, Montagmorgen, 6 Uhr Abflug, Nürnberg. 7.40 Uhr in dem schrecklichsten Flughafen in Europa und dann 2 Stunden später irgendwo in Paris in der Innenstadt und habe Büros von innen gesehen. Das ist alles, was ich von Paris bisher gesehen habe. Büros, Eventfläche und ja.
Ich bin ganz froh, dass wir können von unserem Hotel aus dieses Eiffelturm-Dings sehen. Ich weiß noch nicht warum, aber es mimt irgendwie einen Leuchtturm. Ich weiß noch nicht warum. Hat das einen Grund? Ist hier Wasser? Ist das für Schiffe da oder ist das nur für den Effekt?
Ich glaube, das ist. Früher hatten die ihn ganz beleuchtet und jetzt ist er einfach nur noch teilweise beleuchtet, weil Energy Saving und so.
Ah, okay. Ja. Auch mit dabei, der Moritz.
Schönen guten Tag, ja. Wie immer, jetzt mit vom Inventar dabei. Ich sitze einfach auf deinem Rücken und du ziehst mich in jedem Podcast, wo du auftauchst, sage ich auch mal Hallo.
Ja. Schön, ja, und wenn ihr als Zuhörende auch mal Lust habt, in Richtung KubeCon zu kommen, ich finde relativ interessant, es gibt da dieses Projekt KubeTrain, findet ihr unter KubeTrain.io, wäre so der erste Teil meiner News und zumindest etwas, was ich euch für das nächste Jahr mit ans Herz legen wollen würde, denn ich weiß gar nicht, wie es genau gestartet hat, aber zumindest soweit ich weiß, gab es da zumindest für die Leute vom CERN und da aus Zürich raus, das war glaube ich auch schon in Amsterdam gab es das auch schon, dass sie so einen Zug gechartert haben und dann Leute von da aus zur Messe dann halt gebracht haben.
Ja, das kam von den Schweizern. Die haben das irgendwie gesamt angefangen. Also ich glaube hier Schweizer Post war das und irgendwie noch so 2, 3 andere Firmen aus der Schweiz. Und dann hat das irgendwie Traction aufgenommen, weil in Valencia war es schon mal so, dass Leute quasi gepostet haben, ja, ich reise jetzt durch Europa mit dem Zug und es dauert 3 Tage und irgendwie sowas. Und da ist dann so viel Traction gekommen, dass sie gesagt haben, hey, lass uns ein Projekt draus machen. Und ich meine, ganz ehrlich, für die meisten in Europa, also für die, zumindest was so Westeuropa ist, nach Paris zu kommen, ja, nimm halt einen Zug, weil das ist wahrscheinlich fast besser und angenehmer als zu fliegen.
Ich denke auch, also vor allem auch mit seiner Peer Group quasi schon im selben Zug sitzen. Also wer mich kennt, ist kein Geheimnis, dass ich nicht so gerne Bahn fahre. Meistens deswegen, weil ich mir die Menschen nicht aussuchen kann, die da mitfahren. Aber wenn man dann so mit seiner Community quasi schon zum Event hinfährt, das stelle ich mir irgendwie nice vor.
Da habe ich, das ist auch als Privatperson gar nicht so unmöglich, denn der Cousin von meiner Freundin ist selber Eisenbahner und man muss sich da nur mit der Deutschen Bahn absprechen und dann kann man sich da so einen Streckenabschnitt reservieren und einen Zeitslot und dann darfst du mit deiner eigenen Bahn da fahren. Also ich würde euch das nicht empfehlen, aber wenn ihr Lust auf Nervenkitzel habt und euch mit der Deutschen Bahn auseinandersetzen wollt, auf einer ganz neuen Ebene, tut euch keinen Zwang an.
Und kriegt das normal am Schalter da irgendwie in dem Automaten oder muss ich schon für anrufen?
Ich glaube, dafür musst du anrufen und also das ist dann auch, also da musst du dich dann ja auch an alles halten und du musst auch wissen, was du da tust, aber so eine ausrangierte Bahn kriegt man vielleicht auf eBay Kleinanzeigen.
In der richtigen Größe.
Wissen, was ich tue, da bin ich raus.
Ja, das Gute vielleicht zu dieser ganzen Cube-Train-Geschichte nochmal dazu ist, da gibt es auch eine Party.
Stimmt.
Und die fängt nämlich vor der CubeCon an. Und das Schöne ist, dass da die ganzen Leute immer noch ohne Badges rumlaufen. Und die war cool.
Also warst du da?
Hey, wir waren Sponsor.
Ach, okay. Ja, ich habe das irgendwie, ja. Für mich war das, ist dieses Jahr CubeCon anders und neu. Dadurch, dass die Ferien komplett zusammenliegen mit dem Event, haben wir beschlossen, wir kommen als Familie her. Und dadurch sind die Abende dann irgendwie, also gucken wir, dass wir uns aufteilen oder eher ein bisschen früher ins Bett gehen, als das sonst so der Fall war.
Wie du schläfst.
Ja, manchmal tue ich das, aber auch das vielleicht für mich einen Newswert. Ich hatte das vorher gar nicht auf dem Schirm, aber es gibt tatsächlich komplett Childcare auf der CubeCon. Ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber wenn ihr auch mal irgendwie mit den Gedanken spielt, hey, ich habe irgendwie Kinder und würde das gern kombinieren, da gibt's Vollbetreuung, voll geil.
Und es gibt einen Kids Day. Der ist am Samstag und die machen da richtig abgefahrene Sachen. Also das Hippie Hacker von II ist da mit die treibende Kraft. Also der ist aus Neuseeland. Und die machen da wirklich viel mit den Kids. Also auch so Cloud-Native-Experimente, irgendwie Sachen zusammenstöpseln, Roboter bauen und so Zeug. Also es ist richtig, richtig cool.
Ja.
Am Samstag davor oder danach?
Leider diesmal danach.
Genau, okay. Das wird immer angekündigt und du kannst das auch reservieren. Und ich glaube, Childcare ist, by the way, ausgebucht.
Ja, also du kannst dich vorher reservieren. Ich glaube, das kleinste Kind, was wir auf der Liste gesehen haben, war 5 Monate alt und geht aber bis hoch. Also unsere sind 9 und 11 und die haben da ein gutes Programm und ja, ist total geil.
Ist das eigentlich multilingual oder wie machen die das dann?
Soweit ich rausgekriegt, also die das machen, die kommen wohl aus den Niederlanden, die sprechen hauptsächlich Englisch, dann natürlich hier Niederländisch und ich habe so den Eindruck, dass wenn unsere Kinder halt Deutsch sprechen, dass sie die verstehen, aber das ist ja jetzt bei Niederländern, glaube ich, ne? Also meistens irgendwie so ein bisschen der Fall, ja. Aber die Kinder versuchen sich in ihrem Englisch zu üben und ihren Duolingo-Streak durchzuhalten.
Ja, um vielleicht zum nächsten Thema zu kommen. Es gab auch etwas recht Tragisches, was in der letzten Zeit passiert ist. Der eine oder andere hat es vielleicht mal durch sein LinkedIn-Feed gesehen. Der CEO von Weaveworks hat auf LinkedIn und natürlich dann auch auf X geschrieben, also Alex Richardson, dass ja, Weaveworks zumacht, also komplett dicht. Die Firma ist nicht mehr existent. Mhm. Und Weaveworks war ja Maintainer von mehreren Open-Source-Projekten. Also ich glaube, das bekannteste davon ist Flux. Und Flux wird ja aktiv auch genutzt in den verschiedenen Communities. Und da ist es natürlich so, da war natürlich die Furcht erstmal groß. Also wie geht's weiter? Wo gehen wir hin? Was machen wir? Und was echt schön ist, ist, dass Microsoft, GitLab, Control Plane und OpsWorks hingegangen sind und gesagt haben, wir hiren Leute von Weaveworks, die dann aber auch tatsächlich nur an Flux und OCM und so weiter weiterarbeiten. Und das ist, glaube ich, so das Wichtige, dass man sagen muss, ist, dass selbst wenn sowas Schreckliches passiert, ich meine, ne, am Ende müssen wir alle irgendwie unsere Rechnung bezahlen,
ja.
Aber dass die Community selbst bei solchen Sachen auch zusammenhält und dann das Ganze übernimmt.
Finde ich ein bisschen, also auf der einen Seite ist es natürlich schade, waren auch ein paar Tools, die ich immer ganz gerne auch so für Demos genutzt habe. Ich weiß nicht, ob ihr Weavescope mal gesehen habt. Das war so ein Tool, was halt weit bevor es Service Meshes gab, die angezeigt haben, von wo nach wo Traffic fließt, hat das halt Weavescope ganz gut gemacht. Konntest du rein deployen, hast eine UI gehabt und hast halt gesehen, der Pod kommuniziert mit dem und der geht ins Internet und so. Das war halt gerade für so Demos natürlich für mich eine charmante Sache. Da konntest du schnell was reinschmeißen und dann konntest du es halt visualisieren. Nette Sache das. Ja, schade, dass es bei denen nicht mehr weitergeht, aber ich bin mir sicher, da wird was Neues draus wachsen.
Gerade spätestens Flux wird, glaube ich, auf kurze Zeit nicht sterben. Von daher bin ich da auch überzeugt, dass da die Dinge noch weitergehen. Die Geschichten sind noch nicht zu Ende.
Ja, Moritz, dann habe ich hier noch auf dem Zettel, dass bei Strimzy sich was getan hat.
Genau, also Strimzy ist für die Leute, die es noch nicht kennen, ein Operator, mit dem man Kafka in Kubernetes ausrollen und verwalten kann. Das beinhaltet natürlich nicht nur die Initialinstallation, sondern halt auch die Day-2-Operations, wie zum Beispiel Upgrades oder Security-Updates. Und naja, Kafka ist dadurch, dass es halt eben eine verteilte Plattform ist, die halt eben Data-Pipelines beziehungsweise auch eine Messaging-Queue zur Verfügung stellt, ein recht komplexes Programm oder System. Und Strimzy kann eben diese Komplexität auf Kubernetes ein bisschen rausnehmen, indem es eben das Operator-Pattern benutzt. Und ja, Kafka ist eben horizontally scalable by design. Das heißt also, es ist eigentlich ganz gut geeignet für Kafka. Und das haben sich eben auch ein paar Firmen gedacht. Nachdem Red Hat 2017 angefangen hat, Strimzy zu entwickeln und es der CNCF-Sandbox im Jahr 2019 gejoint ist, gab es da recht viele Contributions von über 180 Organizations, also insgesamt 1600. Und 15 öffentliche Adopter nutzen Strimzy inzwischen schon in ihrem Production Environment, unter anderem Atruvia, Decathlon, Actual und so weiter und so fort. Und deswegen ist Strimzy jetzt aus dem auf das Sandbox Stadium erhoben worden und eben als Incubating Project akzeptiert worden von dem Technical Oversight Committee der CNCF.
Ja, dann habe ich hier noch auf dem Zettel stehen, dass Microsoft was im Kostenmanagement angepasst hat. Das ist natürlich, also ich habe das Gefühl, dass es jetzt, ne, also dass in der Cloud Kosten entstehen, ist für keinen mehr verwunderlich, dass es vielleicht auch für mehr ist als nur für Arbeitsspeicher, CPU und Festplatte. Das wundert, glaube ich, heute auch niemanden mehr. Eine hohe Kritik ist natürlich aber immer, wie kriege ich da Transparenz rein? Wie kann ich da Dinge sehen? Wie kriege ich da ein ordentliches Reporting ran? Und das war offensichtlich Problem genug, als dass sich einige Tools ja darum gefunden haben und sich damit beschäftigen, aber auch Microsoft scheint sich dem Thema nochmal gewidmet zu haben.
Genau, also so vage kann ich ja auch sein, wir haben uns mit dem Thema auch schon mal befasst, auch gerade was sowas geht, wenn man das über verschiedene Cloud-Anbieter hinweg macht. Und da hat Microsoft jetzt was nachgereicht, und zwar ist das das Update, das gab es letztes Jahr schon, meine ich, und zwar so als Opt-in, die neue Costing-Experience, die neue Export-Experience, ist zum Beispiel ein Teil davon, und da stehen jetzt auch so Sachen drin wie Reservation Recommendations, verschiedene Währungen, wie das funktioniert. Zudem wurden auch noch die Kosten von ein paar Services angepasst und damit auch die Features von den paar Services angepasst. Da gibt es eine ganz große Liste in dem Blog-Eintrag. Also das waren, ich meine, das waren an die 100 Services, da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht einzeln durchgehen. Und wer da tief in der Azure Cloud ist, der sollte da mal rüberschauen. Und es gibt jetzt auch Billing Tags, das heißt Invoice Sections und Billing Profiles können mit Tags versehen werden, wo dann zum Beispiel dran steht, welches Team gehört dazu, welche Abteilung gehört dazu. Und dann kann so eine Art Metering über die Azure Cloud gemacht werden, um zu gucken, welches Team verbraucht denn am meisten Cloud-Ressourcen und wo ist der Input, wo ist der Output, da kommt das alles auf einen guten Wert. Und diese Tags können dann auch vererbt werden. Ich habe das jetzt, glaube ich, noch nicht so richtig durchblickt, aber ich glaube, das ist dann auch, dass man da nicht rauskommt, also dass man über diese Azure Policies dann auch lösen kann, dass man das alles enforced werden muss, dass alles getaggt werden muss, und klingt nach einem guten Update.
Moritz, Security, dein Gebiet.
Mein Gebiet, genau, ja. Dead Security CV. Genau, also es gibt auch ein neues Update zu Falco, und zwar hat Falco offiziell das Graduated Maturity Level der CNCF erreicht oder wurde als Graduated akzeptiert. Falco ist eigentlich eine de facto Kubernetes Threat Detection Engine, die eben für Linux-Systeme designt wurde und somit auch Cloud-Native funktioniert, und bietet eigentlich oder stellt einen der Kernaspekte des 2016 entwickelten Sysdigs dar. Und wurde eben gespendet von Sysdig an die CNCF und ist dort seit 2018 aktiv, und seit 2020 hatte es den Incubating-Status und wurde da eben auch von vielen Firmen aktiv weiterentwickelt, beispielsweise Apple, ziemlich viele Contributor dabei, IBM, Red Hat, Amazon und auch noch viele mehr. Seitdem es eben diesen Incubating-Stand erreicht hat, gab es einen 400-prozentigen Anstieg aller Contributions zu diesem Projekt. Also sind da ziemlich viele Leute darauf aufmerksam geworden. Und nicht nur das, es wurde nicht nur weiterentwickelt, sondern natürlich auch schon adaptiert. Insgesamt auch hier über 30 öffentliche Adapter dabei, wie zum Beispiel Cisco, Shopify und Vinted, die eben das nutzen. Und es ist eigentlich schon breit anerkannt. Gerade eben war ich hier auch noch auf dem Talk über Falco, wo sie so ein bisschen die Roadmap vorgezeichnet haben und auch gesagt haben, was das eben für das Projekt bedeutet, dass eben jetzt dieses Graduated-Label dabei ist, nämlich, dass sie auch ein offizielles Level erreicht haben, wo sie auch als zuverlässig gelten können und eben auch von da an weiterentwickeln können. Und damit endet die Reise von Falco allerdings noch nicht. Es gibt beispielsweise gerade in größeren Clustern, je nach den Regeln, die man implementiert, Probleme mit der Scalability. Das heißt also, das kann durchaus, wenn man seine Regeln nicht aktiv maintaint, nachdem man eben den Kernel scannen möchte, die Syscall scannen möchte, dazu führen, dass Applikationen eben verlangsamt laufen oder beziehungsweise es eine zu hohe Last gibt. Da ist man gerade dabei, das ein bisschen zu performanter zu gestalten. Falco kommt auch mit einem Set von vordefinierten Regeln. Diese Vanilleregeln kann man auch überschreiben. Das war bis jetzt ein ziemlich umständlicher Prozess. Auch dafür gibt es jetzt API-Änderungen, mit denen man das einfacher vollziehen kann. Und wie gesagt, also Falco, die Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen und ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir da in den nächsten Jahren noch von hören werden.
Ja, nachdem sich unser Gruppenchat von der KubeCon schon zu AI-Con umbenannt habt, hier ein Thema rund um Google und AI. Mario.
Es tut mir leid.
Was hast du denn da?
Es tut mir so leid. Ja, Google hat vor jetzt ein paar Wochen, ich glaube, ja, ist schon ein paar Wochen her, Gemma veröffentlicht. Gemma ist ein Open Model. Ganz wichtig, es ist kein Open Source Model. Also man sollte da schon nochmal drauf schauen. Ne? Da gibt es einen eigenen Terms and Conditions dafür, was du damit machen darfst und so weiter und so fort. Du darfst es kommerziell benutzen, du darfst es feintunen, du darfst es verändern, aber es ist immer noch nur ein Open Model. Ne? Also es ist nochmal ganz wichtig. Also immer das lesen, wie man da sagt, niemand liest die Terms and Conditions und sagt einfach nur Agree. Ja. Bei solchen Sachen macht das durchaus Sinn. Die haben es released mit zwei verschiedenen Größen. Also es gibt einmal Gemma 2B und Gemma 7B. Das Schöne ist, Gemma 2B kannst du auf deinem Google Pixel Pro laufen lassen. Also Das Ding ist quasi so optimiert und klein, dass du das auf Smartphones laufen lassen kannst. Und das ist halt schon, das ist ein richtig gigantischer Fortschritt. Das Schöne ist, du kannst alle normalen, bekannten Tools benutzen. Also du kannst das Ding mit PyTorch, mit TensorFlow einfach feintunen, hat ein Interface dafür. Es wird von den ganzen Sachen, wurde von den ganzen Sachen relativ schnell adoptiert. Also zum Beispiel, wenn du LocalAI benutzt, kannst du es als lokales Model mitlaufen lassen in deinem Kubernetes-Cluster. Also es ist schon ziemlich cool und es steht natürlich auch auf Hugging Face zur Verfügung. Witzige Sache, die dabei rausgekommen ist, weil Hugging Face ist ja quasi das Docker-Hub für AI. Man sollte den Sachen nicht unbedingt trauen, die da drauf liegen. Das ist nämlich genau wie am Anfang auf
Docker-Hub.
Ich glaube, JFrog ist mal hergegangen und hat Hugging Face gescannt.
Ja.
Naja, mehr als die Hälfte der Models haben Shardcode oder Malicious Code in ihrem Model drin.
Also muss ja gar nicht so weit gehen, dass es einen Exploit mit drin hat. Was ich interessant fand, ich habe mich letztes Jahr Chicago mit Sonatype unterhalten. Die meinten halt, ja, die wollen die machen ja halt so Dinge, wo man halt eine Registry für Artefakte haben kann. Jetzt ist es natürlich naheliegend, dass ein AI-Modell auch nichts anderes ist als irgendwann ein Artefakt. Und auch das möchte irgendwann gescannt werden. Und da wollen die halt auch so gucken, ist das in irgendeine Richtung biased überhaupt? Weil das wäre jetzt blöd, wenn du sagst, keine Ahnung, du willst jetzt dein Modell dafür trainieren, auf deiner Website Auskünfte über Brillen zu geben. Und der sagt dann halt in jedem zweiten Satz, hey, hast du übrigens auch schon das hier gesehen? Und hier, das können wir übrigens auch da und da verkaufen oder so. Das wäre halt...
Das wäre schon gut. Also ich finde das witzig.
Es wäre witzig, ja. Aber wir können uns natürlich auch vorstellen, in welche anderen durchaus prekären Richtungen so ein AI-Modell halt gehen kann. Und wenn das dann irgendwie auf so Kundinnen losgelassen wird, weiß ich nicht.
Was ich gerne hätte, ist, ich würde gerne mein Google Search Profile, also nicht mein quasi alles, wo ich auf irgendwelchen Webseiten bin, einfach damit eine AI trainieren, die dann einfach noch intelligenter ist, mir Sachen vorzuschlagen.
Ja, das ich freue mich schon darauf, wenn das so ist. Also auch wenn du sagen kannst, ey, ich habe doch mal was gesucht, das war doch ungefähr so, ich weiß nicht mehr wie genau, hilf, wann habe ich das gesucht, was war das Ergebnis, bitte.
Aber gerade zu Werbezwecken kann das natürlich auch sehr unvorteilhaft sein. Wie viele Tastaturen soll ich denn noch kaufen für meine private Sammlung, wenn mir so viele vorgeschlagen werden?
Ja, aber genau das würde ja das Problem helfen. Ja, ne? Es hat ja, du hast jetzt eine Tastatur gekauft, ja. Jetzt kann ich erstmal so für ein halbes Jahr, also dann müsstest du quasi rausfinden, wie oft du Tastaturen kaufst, wann ist quasi der nächste Zyklus für eine Tastatur wieder am Start, um die dir zu geben. Aber das Coole an Gemma ist halt, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, ihr kann das halt auch lokal nutzen. Also ne, du kannst das Ding halt auch laufen lassen und tunen lassen auf irgendwie einem Judson Nano. Ne? Also das ist halt das Schöne daran. Es ist lightweight, es ist portable und es ist fucking intelligent. Also was die auch den Input mit angeht, also was du an Menge an Tokens, die du da reinpacken kannst, das ist unvergleichbar mit allen Modellen, die gerade auf dem Markt sind.
Vielleicht nochmal zu dem Thema, was du vorhin gesagt hast, dass das nicht Open Source, sondern Open Model ist. Da gab es in der Keynote ein ganz interessantes Wort, das war Open Source Washing. Das fand ich ganz lustig, so als Pendant zu Greenwashing, wenn man sich Open Source irgendwie auf die Fahnen schreibt, aber das dann auch nicht wirklich delivert, nur weil man sein Modell da veröffentlicht. Ich glaube, den Begriff können wir so beibehalten, denke ich.
Aber zeitgleich wurde auch eben in der Keynote direkt im Anschluss daran, wo du das gerade erwähnst, darüber gesprochen, warum es eben notwendig ist, dass eben auch AI-Models Open Source sind, weil es eben darum geht, dass wenn die Infrastruktur und die Models an sich in der ersten Generation schon nicht Open Source sind, dann wird die zweite Generation eben auch nicht Open Source sein, erst recht nicht. Und die Weiterentwicklung wird insofern behindert, als dass eben das Wissen, was gebraucht wird, um eben diese Applikationen entwickeln zu können, eben nur noch bei bestimmten Herstellern erworben werden kann und somit auch eine Art Verschleppung von Innovation stattfinden kann, weil es eben dann länger dauert, bis was Neues kommt. Und von daher ist es auch nochmal wichtig, dass man darauf pocht, dass
das eben Open Source ist. Von der CNCF wurde ja auch ein White Paper angekündigt. Also es gibt eine Working Group Artificial Intelligence. Und ich habe das White Paper tatsächlich gelesen, weil es halt quasi vorher schon mal in der Working Group rumgeflogen ist. Und da ist es tatsächlich so, wo wir halt immer noch das Problem haben, ist, jeder redet über AI. Alles ist AI-powered, es ist die Zukunft und pipapo. Aber der Punkt ist, es gibt immer noch keine Reference Architecture. Also im Endeffekt, wenn du dir auch das White Paper anschaust an dieser ganzen Geschichte, ist, das White Paper sagt dir nur, das ist das Toolset, das es gibt. Aber es gibt dir kein, das ist die Referenzarchitektur, wie dieses Toolset aussieht. Und das ist tatsächlich noch so ein weißer Spot, der versucht wird zu füllen. Das Problem ist, dass, wie sie auch in der Keynote gesagt haben, es muss am besten alles gestern passieren. Und dieses es muss am besten alles gestern passieren, funktioniert halt nicht. Also wenn wir uns Kubeflow anschauen, Kubeflow supportet offiziell Kubernetes 1.26. Kubernetes 1.26 ist out of support gegangen am 28. Februar diesen Jahres.
26? Warte mal.
Sind wir schon so weit? Wir releasen 30.
Ei. Es wurde 26 geht schon out of support. Es ist
out of support.
Ja, okay. Ich habe auch noch ein Cluster zu patchen.
Einige. Ich bin gerade von 25 auf 26 hoch, um das KKP-Update zu machen bei uns. Und da bin ich ein bisschen hinterher.
Ich meine, was auch Leute Probleme haben, also ich meine, wir digressen gerade so ein bisschen, aber ich glaube, das passt momentan ganz gut her, ist die alten Artifacts für RPM und Debian, die sind nicht mehr da.
Achso, ja, das stimmt.
Das wurde im Februar wurde
es abgeklemmt. Also vorher wurde es schon nicht mehr aktualisiert und jetzt wurde es halt abgeklemmt.
Genau, und wenn du das Ding jetzt updaten willst, dann hast du echt ein Problem, weil du kommst an die Dinger nicht mehr ran.
Außer neu installieren. Einfach neu installieren.
Ja, das Witzige ist, wir werden in den nächsten Tagen einen Blogpost veröffentlichen. Wir haben ein Tool gebaut, damit du dir deine alten...
Habt ihr irgendwo noch einen Mirror hochgezogen?
Nee, wir haben ein Tool gebaut, damit du dir die Dinger selber bauen kannst.
Ah, okay, nice. Ja. Gut, dann, falls ihr dachtet, ihr wärt mit eurer Zertifizierungsreise innerhalb der CNCF schon zu Ende gewesen und der CKA, CKS, CKAD wäre schon das Maß der Dinge, dann muss ich euch leider enttäuschen. Da gibt's deutlich mehr, was da gekommen ist. Unter anderem jetzt auch gerade in Richtung GitOps. Es gibt jetzt nämlich den Certified GitOps Associate, also den CGOA. Das finde ich, klingt noch viel besser. der sich damit auseinandersetzt, was für Pattern ich da halt mit drin habe, wie die einzelnen Begrifflichkeiten da drin sind und auch, also zumindest 15% davon gehen auch etwas ins Tooling rein, wo dann Argo und Flux so die hauptsächlichen Protagonisten sein werden und wie man das dann eben in sein CI/CD-Workflow mit einbaut. Also falls ihr auf der Suche seid nach etwas, wo ihr euch noch weiterbilden wollt, euch eine Zertifizierung abholen wollt oder dachtet, ich wollte sowieso mit GitOps dieses Jahr mal richtig durchstarten, dann könnt ihr euch da jetzt bei der CNCF sogar für prüfen lassen. Und ich gehe mal fest davon aus, dass im Zuge dessen auch einige der Schulungsanbietenden auf die Idee kommen werden, da was ja, an euch als Vorbereitungskurs zu geben. Ja, Moritz, dann alles als CRD und damit nicht zu sagen Crossplane. Da hat sich auch ein bisschen was getan.
Genau, also zunächst erstmal, Crossplane hat jetzt die Version 1.15 angekündigt. Die umfasst vor allem Verbesserungen am Command-Line-Interface, die eben das Development der Cloud-native Infrastrukturen innerhalb der Control-Plane-Paradigmen supporten sollen. Weiterführend wurde ein neues Python-SDK veröffentlicht, was eben auch Composition-Functions enthält. Diese Compositions-Functions wurden eigentlich schon bei Crossplane 1.13, glaube ich, erstmals eingeführt. Auf jeden Fall waren sie bei 1.14 in der Beta-Version und dienen einfach nur dazu, Crossplane-Ressourcen zu templaten. Das ist der Sinn und Zweck dahinter. Weiterhin wurde die Package Registry von Upbound als Default Registry für die Crossplane, für den Crossplane Package Manager gesetzt. Und das so erstmal zu den technischen Komponenten, auch nochmal relevant vielleicht im Kontext der anderen CNCF-Stati, die wir eben angekündigt haben. Crossplane hat sich beworben bei der CNCF, ist aktuell seit 2021 im Status Incubating und möchte jetzt auch das Level Graduation erreichen oder Graduated erreichen. Das heißt also, man hat sich offiziell dafür beworben. Ich glaube, ihr könnt auch den die Bewerbung, sage ich mal, erreichen. Wir posten nochmal den Link in die Shownotes und dann könnt ihr euch da auch mal euren Beitrag zu leisten, wenn ihr das möchtet. Weiterführend wurde auch die Cloud Native Security Con angekündigt in North America. Die findet dieses Jahr in Seattle statt, vom 26. bis zum 27. Juni. Und der Call for Paper ist auch schon offen und ist auch noch offen bis zum 3. April. Das ist ein Mittwoch um 12 Uhr Pacific Daytime. Da könnt ihr auch gerne eure Paper oder eure Ideen hinschicken und veröffentlichen.
Ja, Mario, dann ihr bei Qamatic habt an was gebaut, was fürs Load Balancing tut.
Wir haben so viel Zeug gebaut. Wir haben so unfassbar viel Zeug gebaut. Ich kann leider noch nicht über alles reden, aber darüber kann ich jetzt tatsächlich reden. Wir haben den Load Balancer released letzte Woche und er ist Open Source. Mhm. Und zwar ist das ein Multi-Tenant Load Balancer. Das bedeutet, ihr könnt das Ding, also das ist tatsächlich relativ neu in dieser ganzen Cloud, also in der ganzen Cloud Native Welt. Das ist so ein Gap. Also wir haben auch mit mehreren Kunden gesprochen, wir haben mit mehreren Firmen gesprochen. Also Multi-Tenant Load Balancing ist immer nur so ein stiefmütterlich behandeltes Thema gewesen in der Vergangenheit.
Wenn man das jetzt vergleicht mit sowas wie MetalLB, CubeWeb oder sowas in der Richtung, das macht ja wahrscheinlich nur einen sehr kleinen Teil dessen aus. Wo setzt ihr an? Was macht ihr drumherum? Wie funktioniert das?
Du hast im Endeffekt einen Load Balancing Cluster. Das heißt, du hast einen Cluster, der für das Load Balancing da ist, was halt dann automatisch deine Self-Healing Proficiency hat. Du hast dann auch die Distribution theoretisch über mehrere Data Center erstreckt, weil es ist halt ein Load Balancing Cluster. Und wir setzen dann eben Agents in die Sachen, die load balanced werden müssen. Also das Ganze ist software-based, logischerweise, ist komplett cloud-native. Du schreibst das Teil, also du schreibst die Sachen einfach über YAML-Files. Also es ist halt, im Endeffekt ist es nur ein Configuration Layer. Wir setzen auf Cilium und auf Envoy, weil Envoy ist da einfach perfekt dafür.
Ja.
Und es ist komplett agnostisch. Also du kannst das Ding halt on-prem benutzen, du kannst das Ding in der Cloud benutzen, du kannst das Ding einfach überall benutzen. Es ist distributed, das heißt, wenn irgendwas bricht, bricht dein Cluster halt nicht. Und das ist, glaube ich, das Schöne daran. Wir werden Support für das Ding mit anbieten. Also wenn man sagt, hey, wir können keine Open-Source-Produkte benutzen oder wir brauchen Support dafür, das werden wir mit anbieten und da wird sich auch in den nächsten Monaten noch sehr, sehr viel tun, gerade weil wir auch vermehrt in dieses Bare Metal und Edge-Thema uns rein hintasten, sage ich jetzt mal. Ich meine, die meisten haben es mitbekommen. Broadcom hat VMware geschluckt und viele Leute sagen jetzt, ich will jetzt nicht unbedingt zum nächsten Vendor rennen, sondern ich will schauen, ob ich das irgendwie mit Open Source gestemmt bekomme.
Macht Sinn. Und eins, was mir eben noch eingefallen ist, ein Problem, was man natürlich auch immer dann hat, wenn man jetzt sowas wie MetalLB einsetzt oder KubeWhip hat einsetzt, das hat halt nur den Scope auf einen Cluster. Heißt, habe ich irgendwann wirklich mal den Fall, dass ich einen Technologiewechsel habe oder den Fall, wie ich eben beschrieben habe, ich hänge irgendwie auf 1.22, kriege dafür keine Updates mehr, bin zu faul, dass jetzt mir die Pakete so lange zusammenzubauen, bis ich alles halt irgendwie verfügbar habe, um wenigstens auf den nächsten Level zu kommen, und ich möchte jetzt halt neu installieren, dann ist es natürlich echt, ich sag mal, schmerzhaft und vor allem mit einer Downtime verbunden, wenn ich die VIPs, die ich in dem einen Cluster habe, auf einen neuen Cluster ziehen will und da halt einen Load Balancing vor den Cluster zu stellen, um in solchen Migrationsszenarien oder Technologiewechseln auch mal von links nach rechts schwenken zu können, das stelle ich mir ziemlich nice vor. Ja. Wie würde so ein Szenario bei euch dann da aussehen?
Du hast einfach, du hast den Load Balancing Cluster und der pointet da einfach nach hinten. Du hast halt deine drei Cluster, also beispielsweise, du sagst jetzt, ich ziehe von On-Prem in die Cloud. Mhm. Und dann hast du, KubeLB läuft für sich irgendwo in einem Cluster, den kannst du natürlich auch theoretisch in einem anderen Cluster einfach mitlaufen lassen. Aber für die intelligente Architektur ist es besser, wenn das ein eigener Cluster ist. Mhm. Da kommt der Traffic rein und dann sagst du halt, okay, jetzt ziehen wir 50% von dem Traffic schon mal irgendwie in den neuen Cluster.
Ja.
Und schieben da einfach den Traffic rüber und am Ende ist das halt einfach nur ein Konfigurationsfall. Dass du
das heißt, du brauchst auch gar nicht so ein Big Bang, sondern kannst halt einfach Stück für Stück, peu à peu das
genau umziehen.
Ja. Das ist schon nice.
Wie ist denn das Security-mäßig? Also ich habe jetzt ein paar Kunden, die haben, die sind quasi Service Provider für sich intern in der Firma.
Ja.
Und was die halt viel den Fall haben, die möchten ihren Usern ermöglichen, die Usern sich bei KKP einen Cluster klicken können und dann sollen die da irgendwie Jupyter-Hub drin haben können. Und dann kann ich KubeLB so einrichten, dass ich gebe da eine IP-Range rein und die kriegen dann einfach die IP-Range zugeteilt. Ich möchte halt eigentlich nicht, dass die User groß in meinen IPs rumfummeln, dass die vielleicht eine da kriegen, aber mehr auch nicht.
Also da so die volle Integration da dahinter ist jetzt noch nicht wirklich sichergestellt, aber du musst ja immer bedenken, wir haben ja Cilium damit drin.
Mhm.
Und du hast ja auch die Cluster Separation. Also das Ding läuft ja, dass die Teile laufen ja alle in separate Namespaces. Und du hast halt auch diese Trennung im Endeffekt auf diesem Level. Und im Endeffekt sagst du halt einfach nur, das ist die Range, du konfigurierst dir da die Zugriffe drauf, also wer darf wohin und die kriegen gar nicht mit. Und das ist ja das Wichtige, die kriegen auch gar nicht mit, was macht eigentlich mein Nachbar.
Mhm.
Weil niemand soll mitkriegen, was mein Nachbar macht. Also du hast da auch tatsächlich eine einfach eine komplette Trennung im Endeffekt auf dem Level mit dabei. Und du hast halt die ganzen Features von Cilium zusätzlich dazu.
Also genau, kann ich nur sagen, gefällt mir ziemlich gut, weil eigentlich will ich auch nicht, dass die User dann da irgendwie mit MetalLB rumfuschen und da irgendwelche App-Pakete im Wild rumschicken. Das gefällt mir gut.
Daumen und hoch. Du hast halt die Trennung von der Control Plane.
Mhm.
Das ist das Wichtige. Das ist, glaube ich, nochmal das Wichtige. Der Load Balancer ist nicht mehr abhängig von der Control Plane des Clusters.
Mhm.
Ja, schön. Und dann hast du noch KKP 225.
Ja, wir sind, und deswegen ist es gar nicht mal so blöd, dass ihr die Folge erst jetzt macht, weil ich hätte weder über KubeLB noch über KKP 225 mit euch.
Noch wärst du überhaupt dabei gewesen.
Noch wäre ich überhaupt dabei gewesen.
Alles gut,
das ist total super. Und du wirst mich jetzt hassen dafür, weil...
Glaube ich noch nicht.
Das doch.
Versuch's mal.
AI Kubermatic.
Nice. Da haben wir lange drauf gewartet.
Also, Wir folgen dem KubeCon-Trend und ich bin tatsächlich ein bisschen stolz darauf, weil ich bin jetzt seit 3,5 Jahren bei Kubematic.
Mhm.
Ich habe noch nie was an die Codebase contributed.
Mhm.
Bis zu diesem Release. Ich habe tatsächlich die AI-Integration, die wir eingebaut haben, ist tatsächlich von mir und ich bin schon so ein bisschen stolz drauf.
Ah, okay.
Weil wir haben mal drüber gesprochen, letztes Jahr auf dem Container Days, Kate SGPT. KDS-GPT ist mittlerweile ein Sandbox-Project tatsächlich in der CNCF geworden, was richtig, richtig cool ist. Und was wir gemacht haben, ist, die haben einen Operator. Die haben eine Operator-Option. Und KDS-GPT ist jetzt eins von unseren Default-Applications. Und das Schöne daran ist, das kannst du jetzt einfach in deine User-Cluster mit einem Klick rein installieren. Das Ding hat eine Prometheus-Weiterleitung, das heißt, die Auswertung wird einfach an Prometheus geschickt. Und KDS-GPT unterstützt mittlerweile 10 Backends. Und auch da bin ich ein bisschen stolz, denn eins davon habe ich geschrieben, nämlich das für Vertex AI. Und das Coole ist, du kannst halt auch Local AI benutzen. Das heißt, du kannst im Endeffekt auch ein lokales Ding benutzen. Das heißt, du kannst deine AI in einem Offline-Setup mit benutzen und mitlaufen lassen. Und zusätzlich haben wir KDS-GPT in der Webshell. Also du kannst jetzt quasi, wenn du einfach nur irgendwie unterwegs bist, im Browser bist und du gehst in deine Webshell, kannst du jetzt KDS-GPT auf dem Browser, wo du gerade drin bist, laufen lassen und halt den Analyze laufen lassen. Oder ich meine, KDS-GPT hat ja auch eine Tree-Integration und dann kannst du das damit auch tun. Wir haben aber nicht nur das gemacht. Wir haben KubeLB released, das heißt, KubeLB ist jetzt natürlich auch zu 100% integriert in KKP. Das heißt, du kannst jetzt auch KubeLB als Load Balancer benutzen und kannst den einfach zusammenklicken da drin. Das ist halt auch das Schöne. Und ich habe schon gesagt, wir gehen in Edge. Wir haben jetzt einen Edge-Provider. Also es gibt quasi einen neuen Provider, wo du einfach Edge-Nodes deployen kannst und verwalten kannst. Und Teaser 2026 wird sehr, sehr, sehr mehr in dieses Thema reingehen, also Kubernetes on the Edge zu bringen, wo du wirklich sagen kannst, ich habe Edge-Nodes und ich provision die und ich baue mir das Zeug dazu zusammen.
Jetzt von euch also auch eine Single-Binary-Distribution. Hashtag no pressure.
Und Kubert haben wir in den Application-Katalog mit zu. Also es ist ein bisschen abstrus, weil wir gehen in den Inception-Path immer tiefer.
Ich wollte gerade sagen, also ich meine, KubeWirt war ja vorher auch schon eine Option, aber das ist, also ist jetzt accessible mehr, ne? Also
es wird viel, viel absurder. So, was du jetzt machen kannst, ist, du hast ein Bare-Metal-Cluster, hast ein Kubernetes drauf, nimmst KubeWirt, erzeugst dann Nodes für KKP in KubeWirt.
Ja.
Und dann machst du
Nested Virtualization.
Und dann kannst du in dem Cluster nochmal.
Also KubeWirt. Realistisch, why? Und ist das was man produktionsmäßig empfiehlt?
Also im Endeffekt, nein, natürlich nicht. Also die Idee dahinter ist, warum wir KubeWirt jetzt zusätzlich dazu in den Application-Katalog hinzugefügt haben, ist, wenn du wirklich Bare-Metal-Nodes hast, und weil du kannst ja auch Bare-Metal-Nodes benutzen.
Ja.
Und wenn du in dieses Edge-Thema reingehst, in dem Edge-Thema, ich habe irgendwie einen ARM-Prozessor rumliegen und ich will dann, habe Workload, die da drauf laufen muss auf dieser Node und ich brauche da drauf und habe immer noch VMs. Und sagen wir mal ganz ehrlich, wenn ich eine große Firma bin, ich bin immer noch komplett abhängig von VM-based Software, weil die Sachen einfach nicht im Container verfügbar sind. Und damit kannst, also die Idee dahinter ist dann eigentlich der originale Use Case von KubeWirt. Der originale Use Case von KubeWirt war ja nicht, du bist ein Hypervisor, sondern war, ich bringe nicht containerfähige Software in ein Containerumfeld, um sie laufen zu lassen. Und das ist eigentlich eher der Ansatz.
Ja,
aber du kannst die Sachen auch in tausendfach Inception machen. Ich meine, du kannst auch KKP in KKP laufen lassen. Das wissen die meisten nicht, aber das tun wir für unsere Builds.
Ja, macht Sinn. Also
Ich wüsste jetzt auch, warum nicht. Also nicht, warum nicht. Also
genau, wir haben das Ding dann Captain genannt. Genau, und wir haben noch eine Sache, und zwar, das ist eh auch wieder für dich interessant, Moritz. Es gibt ja immer diese SIS-Sachen für, also die Security Sense. Wir haben jetzt für KubeOne einen Scan gemacht.
Mhm. Ah. Und stellt er auch so S-Bombs jetzt zur Verfügung?
Noch nicht, aber wir haben jetzt quasi die Sachen aufgelistet, haben gesagt, da fails, also da ist es falsch. Wir haben aufgelistet, das schauen wir uns an. Da haben wir aufgelistet, da diverten wir von dem Standard wegen XY, aber dass du halt einfach so eine komplette Liste hast, so warum ist das nicht erfüllt oder was ist erfüllt, dass du einfach sagen kannst, KubeOne erfüllt SIS zu diesem Teil. Und ich meine, wenn man sich SIS anschaut, gibt es ja für die, also ich weiß, dass Rancher hat seinen eigenen, GKI, AKS haben alle ihre eigenen Profile und das haben wir halt noch nicht. Und da sagen wir halt einfach, wir würden gerne halt begründen, was daran funktioniert und was daran nicht funktioniert. Und seien wir ehrlich, die meisten von diesen Sachen streichen einfach nur Sachen raus, weil sie sagen, ja, es geht halt nicht, weil die Architektur das gar nicht hergibt. Und das ist auch nicht der Sinn und Zweck, dass das die Architektur hergibt.
Mhm. Ja, dann sind wir heute am Ende unserer News-Episode. Ich würde sagen, wir geben uns jetzt alle mal wieder so ein bisschen zurück in die KubeCon hinein. Und ich bin gespannt, was wir hier noch so an weiteren Themen diese Woche mitnehmen und dann natürlich auch an euch transportieren. War mir ein Fest, mit euch zusammen aufzunehmen. Danke. Ebenso. Und viel Spaß noch. Bis dann.
Dankeschön.
Ciao. Tschüss.
Ciao.
Ciao.